Wir gehen durch das Jona-Buch und heute ist das dritte Kapitel dran und ich habe die große Freude, Jona im Glück euch zu verkündigen. Wobei das die Überschrift schon etwas von Kapitel 4 vielleicht vorwegnimmt. Das lasse ich aber noch offen. Wer das Jona-Buch kennt, wird das noch merken oder nächste Woche werden wir dann die Auflösung kriegen. Jona 1, Jona flieht vor Gott, ein Prophet, der erstmal abhaut, in die andere Richtung flieht, bloß nicht dahin, wo Gott mich hinsenden will, zu den Assyrern in den heutigen Irak wäre das. Roland hat uns in der ersten Predigt dazu deutlich gemacht, das wäre jetzt in der Nähe von Mosul, also auf der anderen Seite des Tigris, damals eine große Stadt schon, eine Weltstadt. Man schätzt so, habe ich es nachgelesen, 600.000 Einwohner, für die damalige Zeit schon eine riesige Weltstadt, heute mit einer Millionenstadt vielleicht zu vergleichen in den damaligen Verhältnissen. Eine Stadt, in der die Macht gemacht wurde. Da schickt Gott Jona hin mit der Botschaft, sie sollen umkehren von ihren bösen Wegen. Und das ist ja keine angenehme Botschaft. Also so eine Botschaft, Gott liebt euch alle und ihr seid okay, die würden wir vielleicht noch hinkriegen. Aber jemandem zu sagen, wie du lebst, ist nicht okay, da würden wir uns schon schwer mit tun. Und Jona auch. Er flieht. Zweites Kapitel, Jona im Dreck, hat Michael uns vor Augen geführt. Jona sitzt im Bauch des Wales, nachdem er über Bord geworfen wurde von dem Schiff, wird er von dem Wal gefressen und dann auch wieder an Land gespuckt. Und in dem Wal findet in ihm eine innere Umkehr statt. Er erkennt, dass er auf Gott angewiesen ist, dass Gott bei ihm ist, auch in dieser großen Not. Und dass er nur überleben kann, wenn er von Gott gerettet wird. Kapitel 3. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona. Jetzt wissen wir gar nicht, wie viele Tage, Stunden, Wochen, Monate liegen zwischen dem ersten Mal und dem zweiten Mal. Wir wissen auch nicht genau, wo Jona an Land gespuckt wurde. Also welchen Weg musste der eigentlich jetzt noch auf sich nehmen, wenn er da irgendwo im Meer rausgespuckt wurde auf irgendeine Insel oder Festland oder wir wissen es nicht. Da steht jetzt nur das Wort, er ging zum zweiten Mal. Es ergeht neu an Jona. Früher habe ich immer gedacht, na gut, der ist an Land gespuckt, der wischt sich da den Dreck aus den Augen und dann kriegt er erneut den Auftrag. Jetzt habe ich gedacht, nein, vielleicht liegen da Wochen, Monate, Jahre zwischen. Wir wissen es gar nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ergeht das Wort Gottes neu an ihn. Frisch. Nicht eine Erinnerung an die alten Dinge, sondern ein neuer Auftrag, ein frisches Wort, ein Reden Gottes. Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Und wieder, da machte sich Jona auf, ihr erinnert euch in Kapitel 1, nach Joppe, nach Jaffa, um dann auf das Boot zu gehen. Hier macht er sich auf, um nach Ninive zu gehen. Jona ging nach Ninive nach dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine sehr große Stadt vor Gott, 3 Tage Reisen groß. Also man hat das so gemessen, wie lange muss man reisen, um in die Innenstadt zu kommen. Das ist so wie heute unsere Wegweiser an den Autobahnen oder Straßen, wo dann steht noch so und so viel Kilometer bis zu der Stadt. Und das ist ja dann die Zentrale, das Innenstadtleben gemeint. 3 Tage Reisen muss man unterwegs sein, um diese große Stadt bis zur Mitte zu erreichen. Hat er eine Wahl oder hat er keine Wahl? Jona kehrt um. Dieses Mal hat er verstanden, wenn ich Gott nicht gehorche, geht es mir auch nicht gut. Also wenn ich Gott gehorche, kann es mir schlecht gehen, weil ich dann vielleicht von den Assyrern umgebracht werde oder sie meine Botschaft nicht annehmen und mich aus der Stadt vertreiben oder mich vielleicht hinrichten oder umbringen. Aber wenn ich Gott nicht gehorche, lande ich vielleicht wieder in irgendeinem ekligen Wal und wer weiß, ob der mich nochmal an Land spuckt. Was soll Jona tun? Hat er eine Wahl oder hat er keine Wahl? Haben wir eine Wahl, wenn Gott uns zu irgendetwas beruft, beauftragt? Eine spannende Frage. Hat Gott dir schon mal etwas gesagt für dein Leben, was du tun sollst, was dran ist und du hast es nicht getan? Es würde mich jetzt wundern, wenn keiner dieser Sorte unter uns wäre. Denn das betrifft eigentlich uns alle, dass wir das schon mal nicht gemacht haben, was Gott gesagt hat. In Jesaja 6, Vers 8 lesen wir, dass Gott mit Jesaja bei seiner Berufung spricht und sagt, wen soll ich senden, wer will mein Bote sein? Und ich glaube, das ist ein Problem, das sich für Gott durchzieht durch alle Zeiten. Wer will mein Bote sein? Wir haben dieses Gebet schon oft zitiert, dass viele Männer in dieser Welt beten, Herr, hier bin ich, sende meine Schwester. Denn es gibt so viele Frauen in der Weltmission, dass man denkt, vielleicht haben die in folgender Weise gebetet. Wer will denn schon Bote Gottes sein? Jesus hat nach seiner Auferstehung seine Jünger ausgesandt bis an die Enden der Welt. Und dieser Auftrag gilt für uns heute ganz genauso. Wo sind denn die Enden der Welt? Da sagt man sehr schnell immer, ja, hier bei mir vor der Haustür. Ich weiß ja nicht, wo du wohnst, das mag ja stimmen, dass du dich da am Ende der Welt fühlst. Natürlich auch hier vor Ort, natürlich auch da, wo das Evangelium aufgenommen wird. Und viele lassen sich sehr gerne in Gebiete senden, wo man sehr schnell Erfolge vorweisen kann, wo schon geistliches Leben da ist, wo man schon nach kurzer Zeit Rundbriefe schreiben kann, dass man eine Gemeinde gegründet hat oder dass man was erreicht hat. Jona wird nicht in ein so vorbereitetes Gebiet geistlich gepflügt und beackert geschickt, sondern zu einem fremden Volk. Er ist eigentlich der Überzeugung, dass sein Volk das auserwählte Volk ist und außer diesem Volk keiner so direkt mit Gott in Beziehung treten kann. Schließlich sind sie ja das auserwählte Volk Gottes. Er macht sich auf mit der Ungewissheit, was wird mit dieser Botschaft geschehen. Er lässt sich rufen, er hat die Wahl so dieses Mal beantwortet, dass er sagt, jetzt gehe ich. Und Jona fing an, Vers 4, eine Tagereise weit in die Stadt hineinzugehen. Und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Das ist keine angenehme Botschaft. Noch 40 Tage, erstmal ist 40 Tage eine kurze Zeit. Ich weiß noch, als damals dieser Komet unterwegs war, der vielleicht die Erde treffen sollte in den 70er Jahren und die Erde wäre dann untergegangen, hatten wir Hauskreis am Abend vorher, bevor dieser Komet auf die Erde treffen sollte, Jugendkreis, Hauskreis. Und wir haben so überlegt, was machen wir denn heute Abend noch? Und manche von uns wollten evangelisieren und zum Bahnhof fahren und Leute erreichen. Und meine Freundin sagte, ich esse doch mal Pommes mit Currywurst. Also nicht den Apfelbaum pflanzen, das war Ruhrgebiet, ne? Nochmal Currywurst und Pommes essen. Was macht man denn, wenn man hört, man hat nur noch 40 Tage? Wie reagieren Menschen auf so eine Botschaft? Kann man das überhaupt aushalten, wenn man hört, es gibt ein Ende? Ist schwierig, ganz schwierig auszuhalten. Was wird Ninive tun? Wird Gott ihre Herzen auch verstocken, so wie er das schon bei den Ägyptern getan hat, als da Mose versuchte, das Volk wieder zu befreien und alles wurde immer schlimmer? Wie wird Ninive reagieren? Der zweite Punkt, eine unerwartete Reaktion. Ninive kehrt um. Vorher ist Jona umgekehrt, jetzt kehrt Ninive um. Er predigt im Hineingehen in die Stadt. Wer wohnt denn so am Stadtrand? Ich meine jetzt nicht die Speckgürtel. Ich meine jetzt eine ganz normale Stadt im Orient. Am Rand der Stadt fängt er an und arbeitet sich in die Innenstadt vor. Er fängt also ganz unten an, könnte man sagen. Bei denen, die so gerade eben noch Zugang zu den Privilegien der Stadt haben. Bei denen, die außen vor sind, die arm sind, die sich vielleicht da Hütten gebaut haben, die jetzt nicht die Reichen sind, die mitten in der Stadt sich eine große Villa leisten können. Da fängt er an. Vers 5, und die Leute von Ninive glaubten Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Eine Umkehr, die Jona sicherlich so nicht erwartet hat. Seine Botschaft trifft auf vorbereiteten Boden, könnte man sagen. Das kann er nicht vorher wissen. dass die Menschen bereit sind, umzukehren, dass sie vielleicht schon selber in ihrem Gewissen erkannt haben, was eigentlich schiefläuft in ihrer Gesellschaft. Vielleicht sind es auch erstmal die, die die negativen Konsequenzen am eigenen Leib zu spüren bekommen von dem Unrecht, das in dieser Stadt herrscht und die vielleicht deswegen auch bereitwillig auf Veränderung eingehen. Aber sie fangen keine Revolution an, sie fangen nicht an, gegen die da oben zu schimpfen und zu protestieren, sondern sie fangen bei sich selber an. Wo bin ich denn Teil dieses Unrechts? Wo muss ich denn umkehren? Was ist denn in meinem Leben nicht in Ordnung? Und von den Größten bis zu den Kleinsten. Wir versuchen ja hier im Christustreff so orange-mäßig unterwegs zu sein, dass die Kinder und die Erwachsenen gemeinsam auf einem geistlichen Weg sind. Hier ist es so, von den Größten bis zu den Kleinsten verstehen sie, dass Gott Gott ist. Und wenn Gott Gott ist, dann hat er das Recht, Rechenschaft zu fordern über unser Leben. Dann hat er das Recht, seine Gebote, seine Gesetze auf unser Leben anzuwenden. Und dann sind wir in der Pflicht, darauf zu reagieren, umzukehren, uns Gott zu öffnen, seine Vergebung anzunehmen, für ihn offen zu sein. Sacktuch, so ein äußeres Zeichen, in Sack und Asche gehen, das kennen wir noch als Sprichwort. Das kommt hier aus der Bibel, dass man dann auch sich mit Asche, mit dem Zeichen der Trauer bekleidet, mit Sacktuch bekleidet, um äußerlich zu zeigen, was innerlich geschieht. Ich kehre um. Ich kapituliere vor Gott. Ich bekenne ihm meine Schuld. Das Wort gelangte bis zum König von Ninive. Und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen in Ninive, auf Befehl des Königs und seiner Großen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen, sie sollen weder weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen, und sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, sodass wir nicht untergehen. Der König hat seinen Meister gefunden. Der, der dieses riesige Reich beherrscht, auf seinem Thron sitzt, seinen Mantel als Zeichen der Herrschaft trägt, legt dieses Zeichen ab, setzt sich in die Asche und bekennt seine Schuld. Das ist unglaublich. Also wenn wir sowas mal erleben würden in unseren Tagen, dass so einer dieser Herrscher in Sack und Asche umkehrt und seine Schuld ausspricht, das wäre fantastisch, das wäre unglaublich. Aber wir sollten nicht darauf warten, bis einer der Großen das tut. Wir sollten wie Ninive bei uns selber anfangen, jeder für sich, groß oder klein, und Dinge offenlegen, bekennen, Schuld ausräumen. Sie glaubten an Gott, und zwar nicht wegen Jona, weil der so stark auftrat, weil das so ein toller Typ war, weil der Zeichen und Wunder tat, weil der irgendwie ein großartiger Prophet war, sondern weil Gott selber durch Jona redete. Jona ist auch nicht zu Ninive gegangen, weil er die Menschen so sehr liebte und vorher von denen geträumt hat und die ganz toll fand und dachte, dieses Volk, das muss man erreichen. Er ist gegangen, weil Gott ihm den Auftrag gegeben hat, im Gehorsam. Wir haben letzte Woche schon so ein bisschen die Andeutung gehört, zwischen Jona und Jesus die Parallelen zu sehen. Jona 3 Tage im Bauch des Wals, Jesus 3 Tage im Grab. Und auch Jesus hat in Gethsemane Blut und Wasser geschwitzt, als er wusste, was auf ihn zukommt. Und er ist im Gehorsam losgegangen. Was anderes blieb ihm in dieser Situation nicht. Er sagte, dein Wille soll geschehen und nicht meiner. Wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber dein Wille soll geschehen und nicht meiner. Es muss nicht die Attraktion sein, das hingezogen sein zu einem Auftrag, zu einer Volksgruppe, zu einem Menschen, zu einer Situation. Sondern vielleicht spricht Gott und sagt dir, mach das, weil ich mit dir bin, weil ich will, dass du das machst. Und da müssen keine großen Gefühle dabei sein. Da kann man einfach auch mal aus Gehorsam gehen, auch wenn man vielleicht ganz andere Gefühle hat. Auch wenn man das vielleicht gar nicht so emotional einordnen kann. Gott kehrt um. Er vernichtet nicht. Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von allen ihren bösen Wegen, und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Die Ankündigung, die Jona hier verbreitet, in 40 Tagen geht Ninive unter, wird durch die positive Reaktion umgedreht. Weil das Volk umkehrt, braucht Gott nicht mehr zu richten. Ich finde das ganz spannend. Wir haben das vielleicht in Erweckungszeiten mal erlebt. Das ist eine Art Erweckung, die hier das Volk der Assyrer erleben. Erweckung geht immer damit einher, dass Menschen anfangen umzukehren, ihre Sünde zu bekennen. Wir beten für Erweckung, wir wünschen uns Erweckung. Wir hoffen auf Erweckung, wir glauben an Erweckung. Es gibt Prophetien über Erweckung, es ist alles da. Aber wenn wir nicht persönlich umkehren, wenn es nicht von klein bis groß anfängt, dass wir unsere eigene Schuld ausräumen, dann sehe ich schwarz für Erweckung. Denn das gehört zu Erweckung. Es ist ganz interessant, dass Erweckung diese Veränderung braucht. Wir hatten Erweckungen in unserem Land. Aus Friesland gab es eine große Erweckung. In Schwaben gab es eine Erweckung. Und von der will ich euch kurz noch ein bisschen was erzählen. Johann Christoph Blumhardt, geboren 16.07.1805 in Stuttgart, Theologe, Lehrer am Basler Theologischen Seminar, war schwer krank, ist durch Gebet geheilt geworden, hat dann auch erlebt, dass wenn er für andere betete, dass die gesund wurden, und kam dann als Pfarrer 1838 nach Möttlingen. Ich weiß nicht, war schon mal jemand in Möttlingen? Roland. Hast du ein bisschen, also ich wollte sagen, ein bisschen Erweckung hättest du ja mitbringen können. Er erlebt einen geistlichen Tiefschlaf in der Gemeinde. Das ist auch was, was mich traurig macht, wenn ich immer wieder höre, wie Leute, die früher mal im Christustreff waren, ich habe das bewusst am Anfang erzählt, in andere Städte kommen und sagen, ich finde einfach gar keine Gemeinde, wo lebendiges Leben ist. Und das macht mich traurig. Es gibt viele Gemeinden, wo geistliches Leben ist. Nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht. Aber es gibt auch viele, die nur noch im System leben und nicht mehr Gottes Geist Raum geben, wo sich die Sünde niedergelassen hat, wo zwischen privat und geistlich getrennt wird, wo zwischen öffentlich und mein eigenes Leben getrennt wird, wo sich Dinge einschleichen und nicht aufgeräumt wird. Geistlicher Tiefschlaf. Er betet für diese Gemeinde und langsam passiert was. Es gibt in dieser Gemeinde eine junge Frau, die heißt Gottliebin Dittus. Das ist ein witziger Name, Gottliebin Dittus. Die ist geboren 1815 und ist schon als Kind mit okkulten Praktiken vertraut gemacht worden. Sie ist so aufgewachsen in einem Haushalt von satanistischen Praktiken. Intelligent, musikalisch, in der Gemeinde auch mit involviert, aktiv. Aber beim Erwähnen des Namens Jesu bekommt sie Anfälle, kippt sie um, hat komische Erscheinungen, dämonische Auswirkungen. Es beginnt ein langer Kampf gegen die Dämonen, die in dieser Frau beheimatet sind. Die haben sie gequält. Von 1842 bis 1843 bleibt Blumhardt dran und betet mit dieser Frau immer wieder, wenn sie solche Erscheinungen hat. Und er ist der Einzige, der das überhaupt kann. Alle anderen, die versuchen auch mal für sie zu beten, die werden entweder verprügelt oder aus dem Raum geschmissen, weil die Geister das gar nicht akzeptieren. Er hat diese geistliche Autorität. Eines Morgens um 2 Uhr ist es soweit. Die Dämonen haben erkannt, dass Jesus der Sieger ist. Und ganz laut schreit diese Frau heraus, Jesus ist Sieger. So laut, dass man es im Dorf überall hören kann. Also übermenschlich laut, nicht natürlich laut. Und gegen 8 Uhr morgens ist der Kampf zu Ende. Die Dämonen haben sie für immer verlassen. Die Erweckung bricht aus. Die Macht, die da geherrscht hat, ist gebrochen. Es beginnt eine Bußbewegung in der Gemeinde. Blumhardt kann sich gar nicht retten vor Menschen, die alle kommen und ihre Schuld bekennen. Die Konfirmanden schreiben ihre Sünden auf und reichen ihm Briefchen rein, weil sie gar nicht trauen, sich mit ihm zu treffen. Er ist von morgens 7 bis abends um 11 beschäftigt, eine Beichte nach der anderen abzunehmen, weil die Menschen umkehren, weil sie ihre Schuld bekennen, weil sie sagen, ich muss rein werden vor Gott. Wir haben diese großartige Möglichkeit, weil Gott vergibt, weil Gott gnädig ist, weil er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, weil er will, dass wir ein Leben im Frieden führen können, befreit von den Zwängen und von der Schuld. Und das geht nur durch ein öffentliches Bekennen dessen, was uns quält, was wir geheim halten, was wir im Stillen tun. 100 Orte in der Umgebung erlebten mit Blumhardt und der Gemeinde in Möttlingen eine Erweckung. Es hat sich ausgebreitet. Wenn wir uns Erweckung wünschen, müssen wir bereit sein, bei uns selbst anzufangen. Wenn Jona heute käme, wären wir bereit, in Sack und Asche zu gehen. Wenn Jesus uns heute aufruft, umzukehren, sind wir bereit, mit unserer Schuld zu brechen und sie Gott beim Namen zu nennen, groß und klein, alt und jung, aufzuräumen, okkulte Dinge zu beseitigen. Auch das war ein Problem im Haus der gottlieben Dittus, dass da noch Zaubereiartikel waren, Sachen, die sie wegschmeißen musste, um frei zu werden. Was ist bei mir heute dran? Lass uns beten. Herr, ich bitte dich, dass du mir zeigst, dass du uns zeigst, jedem von uns zeigst, wo du uns zur Umkehr rufst, wo wir dir Raum machen können in unserem eigenen Leben und dann auch in unserer Umgebung. Wir bitten dich, Herr, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist, dass du uns Schuld aufdeckst, dass du uns bereit machst, umzukehren, dass du uns Erweckung schenkst, ganz persönlich und in dieser Stadt und in unserem Land und in dieser traurigen Welt. Amen.